Und damit ganz herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast, mittlerweile schon Folge 30 und wie in jeder Folge habe ich heute wieder einen ganz speziellen Gast mit dabei, Rainer Helmig. Für die Leute, die noch nie von dir gehört haben, wer bist du denn?
Ich bin Hochschullehrer, Professor an der Universität Stuttgart, habe einen Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydrosystemmodellierung und beschäftige mich seit, dann merkt ihr auch, wie alt ich bin, seit mehr als 30 Jahren mit numerischer Modellierung. Und ich erzähle euch gleich mehr, was das eigentlich ist. Und ich war Mitbegründer des Exzellenzclusters Simulation Technology hier in Stuttgart, der einen Schwerpunkt der Universität Stuttgart darstellt im Rahmen der Exzellenzinitiative der Bundesrepublik Deutschland.
Mhm. Aber fangen wir vielleicht doch mal ganz am Anfang an. Simtech hat wahrscheinlich was mit Simulation zu tun, aber was ist denn eigentlich so eine Simulation?
Ja, das versuche ich mal an Beispielen klar zu machen. Erstmal, vielleicht ist das ein bisschen abstrakt, aber ich komme dann hinterher zu Beispielen. Man versucht, komplexe Zusammenhänge zunächst mal in ein Modell zu packen, in eine Modellvorstellung zu packen. Dann versucht man diese Modellvorstellung irgendwie zu mathematisieren. Das heißt, man versucht, Gleichungen dafür zu finden. Und diese Gleichungen kann man in der Regel nicht lösen. Die sind hochkomplex. Vielleicht wisst ihr, was partielle Differentialgleichungen sind. Und diese Differentialgleichungen müssen dann näherungsweise gelöst werden und das macht man mit Hilfe des Computers. Was heißt Simulation? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben ja heute mehr als 35 Grad draußen und ein großes Problem ist, kriegen wir genug Wasser? Also kriegen wir genug Grundwasser? Das ist die Frage in Baden-Württemberg. Die Frage, jetzt ist die Frage, kann man in den nächsten 20, 30 Jahren vorhersagen, wie sich die durch den Klimawandel das Wasserdargebot ändert. Das kann man mit Simulations machen. Das heißt mit anderen Worten, man guckt sich den Boden an, man macht Messungen, dann versucht man ein Modell zu bauen. Das heißt, man versucht ein geometrisches Modell aufzubauen, was dem Boden etwa entspricht. Das ist nicht einfach. Und dann guckt man sich an, wie Grundwasser in diesem Boden fließt, wie sich das bewegt. Und das kann man in ein numerisches Modell, in ein Rechenmodell packen und kann dann prädiktiv, also vorhersagend, bei unterschiedlichen Bedingungen sagen, wenn das Klima sich um die und die Größen ändert, wie sich dann das Wasserdargebot, sprich das Grundwasser, einstellt. Ein Beispiel. Zweites Beispiel vielleicht Wetter. Wettervorhersage, das sind auch Simulationsmodelle. Das heißt mit anderen Worten, man hat den Superrechner, den Wetterrechner, der ist in England. Da sind viele Daten eingespeichert. Man hat das Modell kalibriert. Das heißt mit anderen Worten, man hat Jahre vorher genommen und hat gedacht, hat sie angeguckt, wie aus den Jahren vorher, wie man aus den Jahren vorher in einem Vorhersage für langfristige Prognosen machen kann, drei Tage bis Wochen. Und dann hat man ein Modell aufgebaut mit vielen großen Gleichungen, das rechnermäßig, näherungsmäßig gelöst wird, um solche Prozesse dann zu beschreiben, wie das Wetter, hochkompliziert. Ein letztes Beispiel, was ich in meiner Vorlesung immer zeige, das ist in dem Fall nicht Airbus, sondern Boeing. Boeing hat den Jumbo mal entwickelt und hat 1960 etwa 70, 65 bis 80% Experimente gemacht und den Rest rechentechnisch entwickelt. Heute, wenn man sich den Airbus anguckt, den egal was für einen großen Airbus, dann wird er zu 85 bis 90% im Rechner entwickelt. Das heißt, man simuliert all diese Zusammenhänge, baut auch im Rechner simuliert, wie man das zusammenbauen kann und versucht dann durch kleine Messungen, die ergänzend zu den Rechnungen dazugenommen werden, dann den Airbus zunächst mal zu simulieren. Und wenn man das gemacht hat, kann man mit dieser Simulation unterschiedliche Crash-Tests machen, Belastungstests machen und dann fängt man erst an zu bauen. Ich hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat, sich vorzustellen, was eine Simulation ist.
Mhm. Du hast ja schon angesprochen, dass es relativ kompliziert ist, aber warum macht man sich denn eigentlich dann diese ganze Mühe, etwas zu simulieren, wenn es doch so kompliziert ist?
Ja, wie will man denn zum Beispiel feststellen, wie sich da der Wasserspiegel ändert, wie der Grundwasserspiegel sich ändert, wenn man keine Simulation hat? Wie will man eine Wettervorhersage machen, wenn man keine Simulation hat? Ein Beispiel vielleicht aus unserer Forschung, zwei Beispiele, einmal aus der Biofluidmechanik. Wir haben ein Projekt gehabt mit Kollegen aus Bern und Zürich zusammen, wo wir uns mit Multiple Sklerose beschäftigt haben. Das heißt, die Frage ist, kann man, wenn man einen bestimmten Datensatz von einem Patienten hat, darauf aufbauend eine vorhersagende Simulation machen, wie man, wenn man therapiert, was das für den Patienten bedeutet. Ich mache das als Beispiel. Wenn man das nicht hätte, dann müsste man immer mit Indikatoren den Patienten erstmal die Indikatoren in die Venen spritzen, die sind nicht gerade gesundheitsfördernd, und dann müsste man in einen Tomographen, also in den MRT schicken, um dann zum Beispiel aufzunehmen, wie sich die Flüssigkeit im Gehirn verteilt, um zu detektieren, ist das ein Multiple Sklerose-Patient oder nicht und wie sind die Heilungschancen, wenn ich die und die Therapie gemacht habe. Was man mit der Simulation machen kann, ist ganz einfach. Man nimmt einmal alle Daten auf, versucht dann das Modell zu kalibrieren, das heißt an den Patienten anzupassen und kann dann sagen, wenn man die und die Therapie macht, was bedeutet das für den Patienten und braucht dann nur noch Kontrollen durchzuführen, braucht aber dann nicht diese Intervalls, die ich gerade vorher beschrieben habe. Das wäre ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, aus einem ganz anderen Bereich, ist ein heißes Thema zurzeit Energiespeicherung. Ich war letzte Woche an der TU Delft, also in Holland, zu einer Summer School, zur Wasserstoffspeicherung. Das ist ja in aller Munde. Die Frage ist, wenn ich jetzt Wasserstoff speichern will, wie verhält sich denn Wasserstoff? Was kann da passieren? Wie langfristig ist das? Wie effizient ist das? Und das kann man mit Simulation vorhersagen und mit diesen Simulationen dann auch Aussagen treffen, was man tun muss und was man nicht tun muss. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Mhm.
Auf jeden Fall. So eine typische Simulation wird ja auf Rechnern heute, Digitalrechnern durchgeführt. Also was man sich ja dann natürlich auch fragen kann, wie viel Rechenleistung braucht dann so eine Simulation? Kann man da irgendwas sagen? Beziehungsweise wie groß muss eine Simulation denn sein, um auf Großrechnen zu laufen?
Also wir rechnen auf dem Großrechner in Stuttgart, das ist ja ein europäisches Leistungsrechenzentrum an der Universität Stuttgart. Das ist eine Cray in dem Fall. Und das ist ein Vektor-Parallelrechner. Und wenn man zum Beispiel so ein Grundwassersystem rechnen will oder ein großes Speichersystem rechnen will oder eben Klimaveränderung rechnen will, dann rechnet man, um wirklich applikationsorientiert zu sein, also das Problem zu lösen, braucht man Rechenzeit auf so einem Hochrechner. Sonst kann man das gar nicht lösen. Und die Entwicklung machen wir auf kleineren Rechnern. Wir haben kleine Cluster. Das heißt, wir haben ein Prozessormaschinen, wir haben mehr Prozessormaschinen, wo wir Entwicklungen machen, die dann an die jeweiligen Prozessoren parallel angepasst sind, um dann auf die Großrechner zu gehen. Wettervorhersagen muss auf dem Großrechner, auf dem Parallelrechner gemacht werden.
Vielleicht hier als kleine Ergänzung, was sind Parallelrechner nochmal?
Also ganz einfach, wenn man einen Laptop, ich versuche das jetzt so einfach wie möglich zu machen. Die Experten würden sagen, Rainer, was erzählst du für einen Mist? Ich hoffe, es wird klar. Ich habe ein Gebiet und das Gebiet, also ein Untersuchungsgebiet, geometrisches Gebiet, zum Beispiel, ich weiß nicht was, die Stadt Stuttgart. Und da will ich jetzt das Grundwassersystem rechnen für den Bahnhof in Stuttgart. Dann kann ich das Gebiet aufteilen in 100 Untergebiete. Und was ich dann mache, ich sage, die 100 Untergebiete, die ordne ich 100 Rechnern zu, die parallel zueinander arbeiten. Heißt mit anderen Worten, es wird nicht ein Rechner benötigt, um das gesamte Gebiet zu rechnen, sondern ich teile dieses Gebiet in 100 Teile auf, ordne diese dann 100 Rechnern zu und bin dann nicht 100 mal so schnell, weil die Informationszeit, die man braucht, um damit ein Rechner kommunizieren kann mit dem anderen, auch noch Rechnerzeit benötigt. Aber bin dann wesentlich schneller, nicht 100 mal schneller, x mal schneller, als wenn ich nur auf einem Rechner arbeite. Das ist ein Parallelrechner. Mhm. Ist das klar geworden?
Ich glaube, ja.
Es gibt natürlich massiv parallele Rechner, wenig massiv parallele Rechner, die dann Tausende von Prozessoren haben, die intelligent miteinander kommunizieren, um eben bestimmte Prozesse zu rechnen. Dazu braucht man auch Algorithmen, die dann sicherstellen, dass man nicht in der Kommunikation mehr Zeit braucht, wie als wenn man auf einem Einzelrechner arbeitet.
Also ist das Ganze doch relativ komplex. Und was man sich ja dabei jetzt fragen kann, wie lernt man das Ganze? Du hast ja schon angesprochen, in Stuttgart haben wir einen Studiengang, der nennt sich SimTech. Vielleicht als kleiner Überblick, was ist denn SimTech?
SimTech ist ein Exzellenzcluster. Simulation Technology besteht seit 16 Jahren am Anfang dieser Initiative und hat auch eine eigene Struktur jetzt einer Fakultät, also einer großen Einrichtung. Und hier sind 150 Doktoranden involviert, viele Postdocs, viele Principal Investigators, also Professoren, so wie ich. Und wir beschäftigen uns eben mit den Entwicklungen von solchen Modellen, die ich gerade beschrieben habe. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen auch Studierende, die eben die Brücke schlagen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Ich versuche das klar zu machen. Ich bin von Hause aus Ingenieur. Ich habe mal Bauingenieurwesen studiert. Lang, lang ist es her. Man braucht also wirklich ein gutes Verständnis für die physikalischen, ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhänge. Man braucht ein gutes Verständnis für Mathematik. Man braucht keinen Mathematiker, sondern man braucht ein gutes Verständnis, weil die Mathematik eigentlich die Sprache ist, die wir nutzen, um miteinander zu kommunizieren im Sinne der Rechneralgorithmen, die ich gerade erklärt habe. Dann braucht man ein gutes Verständnis über Daten. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen einen Studiengang, der eben an den Schnittstellen dieser unterschiedlichen Disziplinen die Brücken schlägt. Und so haben wir SimTech entwickelt. Das ist ein sogenannter Elite-Studiengang, wo nur 30 Studierende zugelassen werden. Wo wir dann intensiv diese Studierenden ausbilden. Und ich muss sagen, wir machen das seit 10 Jahren. Ich war bis Anfang des Jahres Studiendekan dieses Studiengangs von Anfang an. Und ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte, weil die Leute zum einen exzellent Stellen finden, zum anderen 90% der Leute promoviert sind und in führenden Bereichen in Unternehmen jetzt schon arbeiten. Und was ich sagen darf, da ist eine super Atmosphäre. Die halten super zusammen und ist eine Freude, mit den Jungs und Mädels zusammenzuarbeiten. Darf ich das noch ergänzen? Vielleicht sollte ich das nochmal versuchen klarzumachen. Wir haben eigentlich zwei Welten. Wir haben einmal die Simulationswelt, wo wir solche Simulationsmodelle entwickeln. Dann haben wir die Datenwelt. Und wir versuchen natürlich auch in dem Studiengang und auch in dem Exzellenzcluster diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Ich versuche das nochmal klarzumachen, was die Datenwelt ist und was die Simulationswelt ist. Fange ich mit der Datenwelt an. Das kennt ihr alle. Google lässt grüßen. Wenn ihr irgendein Produkt auswählt, das ihr kaufen wollt und ihr 10-mal nachgeguckt habt, dann kriegt ihr 30-mal, 40-mal die Information, hey, kauft doch das. Das heißt mit anderen Worten, die werten eure Daten, die ihr mit Google kommuniziert habt, aus und erkennen sofort, ihr seid ein Kunde für dieses Produkt und bieten euch dann dementsprechend diese Produkte an. Das heißt mit anderen Worten, das ist die Datenwelt, die immer wichtiger wird, weil wir Milliarden von Daten auf unterschiedlicher Ebene zusammensuchen, um dann daraus Entscheidungen zu fällen. Denkt nur an autonomes Fahren. Die Autoindustrie war früher nicht bereit, irgendwelche Daten aufzunehmen, bis Tesla kam. Und jetzt sind alle dabei, Daten von Autofahrern aufzunehmen und Autofahrerinnen aufzunehmen, um daraus eben mit sogenannten maschinellen Lernalgorithmen, maschinellem Lernen, Wissen zu entwickeln, wie Entscheidungen zu treffen sind. Das ist die Datenwelt. Auf der anderen Seite ist die Simulationswelt. Die Simulationswelt beruht immer auf physikalischen Prinzipien. Wenn ihr schon in Physik mal das zweite newtonsche Axiom kennengelernt habt, Masse mal Beschleunigung ist gleich der angreifenden Kräfte, dann ist das der Impulssatz und der Impulssatz basiert auf physikalischen Prinzipien. Das heißt, wenn ich den richtig beschreibe, dann kann ich zu solchen Zusammenstoß zweier Autos beschreiben oder Flugzeuge beschreiben oder irgendwas anderes. Das kann ich mit den Daten nicht einen Fall. Und was wir versuchen natürlich, die Simulationswelt mit der Datenwelt so zu kombinieren, dass die Parameter, die wir in den Simulationssystemen brauchen, eben gelernt sind und besser werden. Ich hoffe, dass das klar geworden ist, was die beiden Welten sind und was wir in diesem Studiengang verbinden wollen. Sorry, jetzt habe ich deine Frage vergessen, die du stellen wolltest.
Ich habe sie auch, glaube ich, nicht zu Ende gestellt.
Dann habe ich die unterbrochen. Tut mir leid.
Kein Problem. Das klingt aber schon mal sehr interessant. Das ist ein Exzellenzstudiengang. Was kann man denn darunter verstehen, beziehungsweise was müsste man da als vielleicht zukünftiger Student mitbringen?
Ja, man müsste einmal keine schlechten Noten im Abitur haben. Heißt, man müsste etwa 10 Punkte haben, wobei wir das bewerten. Mathematik oder Naturwissenschaften bewerten wir 4-mal, dann Sprachen 2-mal, sodass wir daraus einen Schlüssel ableiten, dass man mindestens etwa 10 Punkte hat. Also mindestens 10 Punkte muss man haben. Dann laden wir euch zu einem Interview ein. Meine Kollegen, Kolleginnen und ich selber, wir teilen das auf, immer mit einem Studierenden und einer Studierenden. Und wir machen ein 20-minütiges Gespräch mit euch. Und in dem 20-minütigen Gespräch, wo ihr nochmal doppelt so viele Punkte erarbeiten könnt wie mit eurem Abiturschnitt, fragen wir euch, ob ihr wirklich an dem Studiengang interessiert seid. Heißt mit anderen Worten, wir kitzeln mal so ein bisschen raus, ob ihr euch mit Simulation schon mal beschäftigt habt. Auf den Webseiten findet ihr jede Menge Informationen bei uns. Ob ihr euch eine Vorstellung machen könnt, was ihr können müsst und was eure Qualifikationen sein sollten. Und wir fragen euch natürlich auch, ob ihr Sozialkompetenz habt, denn wir entwickeln nicht diese Dinge in einem Zimmer, wo man alleine sitzt, sondern immer in Teams. Und aus dem Gespräch gibt es nochmal Punkte, die führen wir zusammen. Und dann kriegt ihr eine Zulassung zu diesem Studiengang. Man muss insgesamt 18 Punkte haben. Wenn man jetzt ein 1-0-Abitur hat, dann hat man schon mal 15 Punkte. Das heißt, nur mit einem 1-0-Abitur, also 0,7-Abitur ist das ja dann, kann man nicht zugelassen werden. Uns ist wichtig, dass wir wirklich ein persönliches Gespräch führen, wo wir gucken, ob ihr Interessen habt zu diesem Programm, zu diesem Studiengang. Weil ich glaube, es reicht nicht aus, ein gutes Abitur zu haben. Wichtig ist, dass man hoch motiviert ist, Spaß daran hat, mit anderen zusammenzuarbeiten und auch Lust dazu hat, sich in solche Dinge reinzufummeln.
Und ich glaube, das ist auch ein relativ großer Vorteil, dass es dann auch einfach nicht so viele sind wie eben teilweise auch anderen Studiengängen dann.
Ja, und ich muss sagen, der Zusammenhalt unter den Studierenden ist extrem gut. Es gibt eine Fachschaft, die sich wirklich um diese Leute kümmert, also um euch kümmert. Und was ganz wichtig ist, wir haben ein Mentorenprojektmodell entwickelt, wo ihr einmal Mentoren bekommt, die euch unterstützen aus den älteren Semestern. Und ihr kriegt einen Mentor als Hochschullehrer zugewiesen, da wenn ihr Fragen habt, der euch hilft, berät und auch guckt, dass ihr dann eine Auswahl trefft, mit der ihr auch glücklich seid. Vielleicht darf ich das noch ergänzen. In diesem Studiengang gibt es extrem viel Freiheiten. Es gibt wenig Pflicht und viel Wahl. Die ersten 3 Semester oder 2,5 Semester, da hat man relativ wenig Wahlmöglichkeiten. Ab dem 2. Semester hat man sehr viel Wahlmöglichkeiten. Das heißt mit anderen Worten, einmal nach dem 2. Semester hat man schon viel Wahlmöglichkeiten, wo man auch beraten werden muss. Und das klappt sehr gut. Wir haben auch Modellstudierende entwickelt. Aber die Studierenden sind so clever mit den Informationen, die sie von Älteren kriegen, dass sie super Kombinationen wählen. Und natürlich im Master habt ihr die Möglichkeit, sehr viel frei zu wählen, eure Schwerpunkte zu bilden und daraus dann auch aus meiner Sicht einen guten Schwerpunkt zu bilden, wo ihr auch erfolgreich danach nach dem Studium in der Industrie, in der Wissenschaft, in der Verwaltung arbeiten könnt.
Das klingt immer noch sehr interessant. Was gibt es denn da so für Beispiele, auch was dann deine Studenten momentan oder in der Vergangenheit so schon alles geforscht haben?
Also ich sage das mal aus meinem Lehrstuhl, aus meinem Bereich. Die erste, die ist aus dem ersten Jahrgang, ist die Sina Ackermann. Die hat Simtech studiert, sehr erfolgreich und hat dann promoviert in einem Graduiertenkolleg mit Luft- und Raumfahrern zusammen, einem internationalen mit Kollegen aus Italien zusammen, wo wir uns mit Tropfen beschäftigt haben. Jetzt denkt ihr bestimmt, was hat das mit Tropfen zu tun? Ganz einfach. wenn ihr euch zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, wenn ihr euch eine Turbine anguckt und ihr guckt mal, wenn ein Flugzeug fliegt, seht ihr, dass Wasserdampf abgelassen wird. Das sind die weißen, die Kondensstreifen. Die tragen etwa zu 30-40% zum klimaschädlichen Verhalten von Flugzeugen bei. Das heißt mit anderen Worten, wie kriegt man Wasserdampf wieder so runtergekühlt, dass man Wasser daraus kriegt, dass man das auffangen kann und einem Kreislauf der Turbine wieder zuführen kann? Das sind Fragen. Die zweite Frage ist zum Beispiel eine Brennstoffzelle. Brennstoffzellen kennt ihr, ist, glaube ich, in aller Munde. Man versucht mit Sauerstoff, also O2 und Wasserstoff, eine elektrochemische Reaktion zu erzeugen, die dann auf der einen Seite Elektrizität, also Energie erzeugt, elektrische Energie erzeugt und auf dem anderen erzeugt Wasser. Das heißt, das ist klimaneutral. Und die Frage ist da, wie man das Wasser dann wieder rauskriegt. Das heißt, ihr pumpt Sauerstoff und Wasserstoff rein, dann gibt es die chemische Reaktion und es entsteht Wasser. Das Wasser nimmt dann dem Sauerstoff und dem Wasserstoff den Platz weg. Das heißt, das muss schnell wieder raus. Man braucht ein gutes Wassermanagement. Und da das Material hydrophob ist, das heißt mit anderen Worten so ein, ja, wie zum Beispiel Sympatex oder Gorotex ist, das heißt, wo der Tropfen auf dem Material bleibt, ist es wichtig zu gucken, wie das Wasser rauskommt und wie Tropfen abgeschert werden können. Da hat sich Sina mit beschäftigt. Die hat erfolgreich promoviert und arbeitet jetzt in einem Risikoprojekt. Da geht es um Klimawandel in Städten. Jetzt denkt ihr, was hat das denn damit zu tun? Da geht es darum, das ist mit der ETH Zürich zusammen und mit Kollegen aus Ulm. Da geht es darum, wie zum Beispiel in Hitzewellen wie heute. Wie kriegt man eine Beschattung in Städten hin und wie kriegt man eine Temperaturreduktion? Das kriegt man mit großen, bestimmten Bäumen hin. Warum? Das kennt ihr alle. Wenn es heiß draußen wird, dann fangt ihr an zu schwitzen. Und wenn ihr dann mal auf eure Haut fühlt, dann ist eure Haut, fühlt sich viel kälter an, als wenn es kalt draußen ist. Das liegt daran, wenn es evaporiert, dann durch die Evaporation wird dem System Energie entzogen, die Temperatur wird reduziert, es gibt einen Kühlungseffekt. Genau das ist der Effekt, den wir jetzt draußen empfinden, wenn wir nach draußen gehen und auf unsere Haut fühlen. Das Gleiche gilt für Blätter. Jetzt denkt ihr, jetzt driftet er völlig ab. Nein, das Gleiche gilt für Blätter an Bäumen. Das heißt, wenn ihr große Bäume habt und es entsteht eine starke Evaporation, steht schon mal zum einen eine lokale Kühlung daraus, dass ein Evaporationsprozess entsteht. Und das Zweite ist die Beschattung. Und die Frage ist jetzt, was für Bäume nimmt man da? Was für Blätter nimmt man da? Und wie funktionieren diese Blätter in einer Hitzeperiode? Das simulieren wir zum Beispiel. Die Ulmer machen Messungen dazu. Die Kollegen in Zürich machen Messungen dazu. Und wir haben ein Modell aufgebaut, ein numerisches Modell, wo wir jetzt diese unterschiedlichen Aspekte untersuchen unter unterschiedlichen Klimabedingungen. Das macht die Sina. Zweites Beispiel, das ist die Cynthia. Die Cynthia hat in Zusammenarbeit mit Bosch bei uns promoviert. Sie hat erfolgreich Simtech studiert und hat sich mit Wasserstoffzellen, mit Brennstoffzellen beschäftigt. Was wir da gemacht haben, wir haben Wassermanagement, ich habe es eben schon mal kurz beschrieben, in Brennstoffzellen untersucht, um eben diese Brennstoffzellen zu optimieren, sodass, wenn unterschiedliche Belastungen da sind, dass dann auch die gleiche Leistung an Energie entsteht, sodass eben diese Brennstoffzellen in Mobilitätssystemen, sprich großen Lastwagen, Zügen, eingesetzt werden kann. Letztes Beispiel, dann höre ich auf. Zurzeit, das ist der Ivan promoviert, hat gerade angefangen, promoviert im Rahmen der Energiespeicherung. Wir beschäftigen uns mit Wasserstoffspeicherung. Das ist ein Projekt mit Kollegen aus Norwegen, aus Bergen, von Universität Bergen und aus Delft mit der TU Delft zusammen und aus Kollegen von Princeton, wo wir uns mit Modellen entwickeln, die die Möglichkeit geben, die Wasserstoffspeicherung, das heißt die Injektion, die Extraktion, auf unterschiedlichen Zeitskalen zu beschreiben. Ich versuche das wieder zu erklären. Wasserstoff energierelevant zu produzieren bedeutet, man braucht eigentlich das Delta, was an erneuerbarer Energie zur Verfügung steht und was wir nicht nutzen können, dass wir das nutzen zur Wasserstofferzeugung. Und das heißt mit anderen Worten, heute hätten wir viel Sonnenenergie, dann können wir Wasserstoff erzeugen. Andere Tage haben wir nichts. Das heißt, wir haben eine starke Fluktuation der Erzeugung des Wasserstoffs. Auch der Speicherung dann anhand dieser Zeitskalen. Wir brauchen es aber unter Umständen kontinuierlich oder auch nur für bestimmte Tage. Das heißt, wir speichern einmal mehr, wir speichern einmal weniger. Wie verhält sich dann Wasserstoff zum Beispiel im Untergrund? Und das untersuchen wir mit numerischen Modellen. Das sind hochkomplizierte Modelle, gebe ich zu, das sind Mehrphasenmodelle. Und das entwickeln wir gerade mit Kollegen zusammen. Das macht der Ivan. So, jetzt habe ich, glaube ich, 3 Beispiele genannt. Das war ein Monolog, sorry.
Das ist kein Problem. Das ist in diesem Podcast durchaus normal, dass man hier viel vorgetragen bekommt. Und das ist, glaube ich, auch teilweise sehr interessant zu hören. Vielleicht noch mit einer der letzten Fragen, die ich noch so hätte. Was kann man denn im Beruf dann später machen? Was macht man dann später in den Firmen oder geht man nach dem Studium dann eher in die Forschung an der Universität?
Das ist unterschiedlich. Jetzt versuche ich mal einen Familienlink hinzukriegen. Unser Sohn hat in Aachen Computational Sciences and Engineering studiert. Der hat auch dort promoviert, arbeitet jetzt in der Entwicklungsabteilung von Daimler für autonomes Fahren. Zwei andere Kollegen, die haben beide studiert, wollten nicht promovieren. Der eine arbeitet bei Bosch in der Entwicklung von Heizsystemen, das heißt mit einem Wärmetauschersystemen. Spannendes, wisst alles, spannende Sache gerade. Und der nächste arbeitet für Festo bei großen Windanlagen. Für die Entwicklung großer Windanlagen. Das heißt, das ist ganz bunt gestreut. Man muss nicht in die Forschung danach gehen. Man kann noch promovieren, wenn man will. Man muss nicht promovieren, wenn man promoviert hat, oder kann man auch in die Forschung gehen. Da gibt es auch Beispiele. Ein anderer Kollege arbeitet bei der Deutsche Luft- und Raumfahrtforschung. Der hat erst bei uns promoviert und arbeitet jetzt zum Beispiel in Stuttgart bei der DLR. Also es ist ganz unterschiedlich. Vielleicht letztes Beispiel. Eine andere SIMTEC-Studierende, wo ich bei der Promotion involviert war, die arbeitet jetzt am Klinikum in Bern und entwickelt Modelle zur Vorhersage von Schlaganfallpatienten. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen, das Spektrum auch darzustellen. Es gibt völlig unterschiedliche Möglichkeiten.
Und dann vielleicht noch abschließend eine letzte Frage. Gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörer und Zuhörerinnen noch vielleicht abschließend noch mit auf den Weg geben wollen würdest?
Ja, mache ich gerne. Also erstens mal muss ich sagen, keine Angst vor großen Taten. Das hört sich vielleicht alles ganz schwierig an, aber so schwierig ist das alles nicht. Und ich kann euch nur sagen, wir haben eine Abbrecherquote von 2% und die 2%, die entscheiden sich dann, irgendwas anderes zu studieren. Das heißt, die brechen nicht ab, weil sie es nicht können, sondern brechen ab, weil sie ein anderes Interessenfeld sich vorgestellt haben. Das heißt mit anderen Worten, keine Angst vor großen Taten. Erste Sache. Zweite Sache, ganz wichtig, ihr sitzt nicht in einem Kämmerchen und arbeitet vor euch hin. Diese Arbeiten sind wirklich Teamarbeiten. Und wenn ihr Spaß dran habt, mit im Team zu arbeiten, um welche große Herausforderungen zu lösen, dann seid ihr herzlich eingeladen zu kommen. Und drittens, ich bin selber Hochschullehrer, Professor seit vielen Jahren. Bei mir haben über 40 Leute promoviert. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Das soll nicht angeberisch sein, sondern das soll euch einfach klar machen, die Entfernung von einem Studenten zu einem Hochschullehrer, zu einem Professor, die ist sehr klein. Das heißt, wir arbeiten im Team zusammen. Das ist nicht, dass da irgendwo einer sitzt, den sieht man nie. Nein, man arbeitet mit denen zusammen. Ihr könnt in den Instituten, in den Lehrstühlen mit Doktoranden, mit Postdocs, mit den Hochschullehrern zusammen, Hochschullehrerinnen zusammenarbeiten. Das ist unsere Vorstellung. Und ich glaube, das macht Spaß. Ihr könnt Einblicke gewinnen, die ihr sonst nicht gewinnt. Und ich wollte mich freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bewerbt bei uns, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die Fragen stellen. Ihr könnt Maren Paul, die hat auch mal bei uns promoviert. Die ist die Studiengangsleiterin oder die neue Studiendekanin Miriam Schulte, könnt ihr fragen. Bitte. Again, keine Angst vor großen Taten. Ihr werdet sehen, jeder hat es bis jetzt geschafft. Auch ihr, wenn ihr Angst davor habt, braucht ihr nicht zu haben. Macht mit, es macht Spaß.
Und dann würde ich mich jetzt auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sprechen. Ich glaube, das wäre eine sehr interessante Folge geworden.
Das ist lieb und danke für das Angebot, das so ein bisschen zu erklären. Und ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. In diesem Sinne, alles Gute und Luca dir, alles Gute für die nächsten Sendungen.
Dankeschön. Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns dann in 2 bis 3 Monaten wieder, weil ich mache jetzt erstmal Sommerpause, muss dann auch im neuen Schuljahr erstmal schauen, wie es da mit der Zeit aussieht. Aber wir werden uns ganz sicher danach wiederhören. Bis dann. Tschüss.